Ich lese uns jetzt einen Text aus dem Alten Testament. Und vielleicht kriegt mancher beim Lesen schon Ideen für sich selber oder eine Idee, die noch nicht richtig ausgereift ist. Das ist manchmal so, dass man denkt, oh, das spricht mich irgendwie an, was ist das bloß? Und dann sage ich mal was dazu. Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du auch hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus. Und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bet-El, das heißt Haus Gottes. Ihr Lieben, eine U-Bahn-Station in der Stuttgarter U5 trägt den Namen Himmelsleiter. Die längste Treppe in Sachsen heißt Himmelsleiter. Kletterturn in der Pfalz, eine in der Sächsischen Schweiz, Himmelsleiter. Die 126 Stufen der Hamburger Elbterrasse heißen Himmelsleiter. Und Dichter haben darüber geschrieben, Künstler haben ihre herrlichen Bilder gemalt, Chagall, Rembrandt, unvergessliche Bilder. Und merkwürdig ist nur, dass die Künstler und die Dichter und die Menschen in den verschiedenen Generationen sich von diesem einen schlichten Satz haben inspirieren lassen und ihn träumt und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Also wenn dieser Satz sowas auslöst, dann brauchen wir ihn wahrscheinlich. Wir brauchen ihn irgendwie. Aber wozu? Leiter. Also da geht es darum, leckeres Obst zu pflücken, aus einem Gefängnis auszubrechen, eine Stadt zu erstürmen und vielleicht zu seiner Geliebten heimlich einzusteigen. Also Leiter ist Aufstieg und Karriere. Kurz, durch Leitern kommt man an Orte, wohin man sonst nicht kommen würde. Und jetzt gucken wir mal in die Geschichte. Also, durch die karge, felsige Landschaft eilt ein junger Mann. Gehetzt, unruhig, er blickt sich oft um, der Abend naht. Jakob ist auf der Flucht. Sein Vater hat den Esau immer bevorzugt und ihn hat er hinten angesetzt. Sein Zwillingsbruder, nur eine Viertelstunde eher geboren, gilt eben als der Erstgeborene. Aber er hat diesen dummen Esau das Erstgeburtsrecht für eine Linsensuppe abgeluchst. Und der inzwischen vollkommen blinde Vater will aber jetzt in seinem Testament dem Esau trotzdem das ganze Erbe überlassen, den fetten Teil des Segens. Und da gelingt es Jakob mit List und Verstellung und Hilfe der Mutter, dem blinden Vater vorzugaukeln, er sei Esau. Denn der hatte den Esau auf Jagd geschickt, um ein Opfer zu schießen. Und in der Zwischenzeit bekommt Jakob den Segen, die Verheißung, sozusagen das ganze fette Teil. Unter Handauflegung. Esau kommt nach Hause und schäumt Erbschleicher, Segensschleicher und er schwört seinem Bruder Mord und Rache. Und das ist die Angst, zu kurz zu kommen. Geld, Erbe, daran zerstreiten sich ganze Familien, manchmal bis Verwandte bis zum Hass. Oder an der Frage Geld wird ein Bruch sichtbar, der schon lange da war. Jedenfalls der vom Bruder gehasste, vom Vater immer hinten angesetzte, der bekommt von der Mutter den Rat, flieh. Flieh zu meinen Verwandten, die 1000 Meilen von hier wohnen. Also Jakob ist der Boden unter den Füßen zu heiß geworden. Er muss das Weite suchen, er hat den Segen vom Vater, aber Segen hin, Segen her. Manchmal hat man das Gefühl, das ist besser, der eigenen Kraft zu vertrauen. Frage an uns. Die Geschichte. Wie sehen wir Jakob? Zeigen wir mit dem Finger und sagen, das ist ein Halunke. Das ist ein Betrüger. Schlitzohr. Oder haben wir so mehr einen seelsorgerlichen Blick, dass wir in diesem jungen Mann einen gekränkten Menschen sehen, der von seinem Vater abgelehnt wurde. Vielleicht auch beobachten wir in dieser Geschichte einen Mitfühlen so. Einer ist auf der Flucht. Also vor uns läuft sozusagen jetzt einer, der sich selber immer als ewig Zweiten sieht. Vor uns läuft einer, der hat unbewusst und so halb bewusst nur ein Lebensziel. Erster werden. Und wenn nötig, mit Betrug, List und Lüge. Und davon wird uns erzählt, erntet er jetzt Angst und Fluch. Und jetzt kommt der Abend. Und Jakob, innerlich, äußerlich erschöpft, singt in einsamer Natur und auch in der Einsamkeit seines Herzens nieder. Und die Sterne funkeln und ein blutrotes Schimmern am Horizont findet den aufgehenden Mond und die Nacht des Orients erwacht. Rätselhafte Schatten, geheimnisvolles Wispern und so eine angespannte Stille. Mit dem Dunkel bricht er für Jakob an, der Abend der Angst. Die Ursache und Wurzel aller Angst ist Trennung. Was ist die Ursache? Und er ist getrennt. Er ist mit Gott uneins. Der Segen von Gott, der ist ja erschlichen. Der ist nicht geschenkt. Er hat sozusagen Gott gegenüber ein schlechtes Gewissen. Er ist mit Gott uneins. Er hat Gott hintergangen. Wie kann er denn jetzt Gott um Schutz bitten? Und so wagt er kein Gebet. Und Mutter und Vater, das tut weh. Die wird er nie wiedersehen. Diese Ahnung ist ein sicheres Wissen. Kein Zuhause mehr, getrennt. Getrennt in Hass und Streit. Und sein Bruder, ein geübter Jäger, der wird ihn verfolgen. Die Nacht ist die Stunde der Jagd. Und er hat keine Waffe gegen Mensch und Tier. Und erzählt uns die Geschichte, er nahm einen Stein und tat ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte. Und wir schauen auf ihn, ein Mensch, der auf den harten Grund der Tatsachen angekommen ist. Durch List hat er sich ein Erbe erschlichen, gewonnen hat er ein verpfuschtes Leben. Auf den Abend der Angst folgt die Nacht der Begegnung. Hinter ihm haben sich alle Türen geschlossen und da tut sich der Himmel auf. Aus Schicksal wird Schickung. Und er träumt jetzt wirklich im doppelten Wortsinn genau. Er träumt den Traum seines Lebens. Er träumt und zugleich sieht er damit sein Leben. Was er ist, wer er ist, was er will. Und entscheidend in allem, er sieht, entscheidend ist, was Gott denkt und nicht, was er denkt. Also mag er vielen denken über sich, wie auch immer. Entscheidend ist, was Gott denkt. Und erst, als Jakob wirklich ganz unten ist, erst dann, vorher nicht, erst dann ist er fähig, sich der ganzen Wahrheit zu öffnen. Und sein Leben öffnet sich und zeigt die verborgenen Seiten der ungeahnten Möglichkeiten. Da sieht er, da schwebt eine Leiter. Und diese Leiter verbindet Himmel und Erde, Dunkel und Licht. Und er sieht etwas, was er eben sonst nie sehen konnte, weil er mit seinem Ich, wie vernagelt war. Denn im Traum gibt es keine Tricks und Listen. Er sieht die Wahrheit. Und die einfache Wahrheit für sein Leben heißt, da ist ein Weg. Die Engel Gottes, die Boten Gottes steigen auf und nieder. Genau in dieser Reihenfolge. Erst auf und dann zurück. Das heißt, die nehmen sozusagen seine Not, seine Ränke, seine Listen, seine Scham, seine Verletzungen, sein Kämpfen um Platz 1 mit in den Himmel und bringen vom Himmel Frieden und Zukunft auf die Erde. Wir sagen, Jakob erblickt im Traum die für ihn arbeitende Gnade Gottes. Er schaut sozusagen die Wahrheit. Er schaut Gottes Sorgen um ihn. Der Schleier seiner Ängste und Wünsche wird weggezogen und er findet sich wirklich auch in Gottes traumhafter Gegenwart. Er meinte, ich bin einsam, verlassen, die sind alle gegen mich. Und jetzt sieht er hinter den halbrichtigen Fassaden seines Lebens die Wahrheit. Er sieht, ich bin weder einsam noch verlassen. Gott sorgt für mich. Aufschlussreich war für mich ein kleines Wort. Luther hat es hier übersetzt mit oben und im Hebräischen heißt es aber ganz genauso auch neben. Beides ist richtig. Es kann also hier heißen, der Herr stand oben oder der Herr stand neben ihm. Und beides stimmt ja auch vom Wortsinn her. Gott steht über den Menschen, aber auch im Besonderen, Gott stellt sich neben den Menschen. Wir glauben und erfahren das ja. Das ist ja eine Erfahrung. Gott ist jetzt nur ein Gebet von mir entfernt. Er ist nur ein Wort entfernt. Eine Geste. Gott ist nur ein Traum entfernt, mehr nicht. Und ich finde, das Wort neben drückt deutlicher aus, wovon hier gesprochen wird. Deshalb, weil neben ausdrückt, dass sich Gott zu den Gescheiterten, Betrügern, Verzweifelten, denen unten am Boden stellt. Und hier wird uns erzählt, stellt er sich zu Jakob, dem Sünder. Sünder heißt ja Zielverfehlung, Sünde. Also einer, der sein Ziel verfehlt hat, zu denen stellt sich Gott. Und da bekommt er etwas, was so gar nicht zu erwarten war. Zuerst bekommt Jakob von Gott Boden unter die Füße. Ihm wird Land versprochen. Dann wird ihm eine große Familie zugesagt. Er wird unzählige Nachkommen haben. Ja, undenkbar. Wie soll das passieren? Ihm wird sogar gesagt, alle Menschen werden durch dich Bedeutung gewinnen vor mir, heißt das hier richtig. Also der Jakob wird dazu dienen, dass die anderen Menschen vor Gott Bedeutung gewinnen. In dieser Weise wird den immer an zweite Stelle gesetzten Jakob seine tiefsitzende Angst genommen, diese ich bedeute nichts, ich bin immer hinten. Und in seinem Trennungsschmerz von Vater und Mutter, sozusagen auch in die Angst vor der Bruderrache, hinein in sein eigenes schlechtes Gewissen, hinein in seine Minderwertigkeit. Wir sagen zu all dem Einsamkeit, diese tiefe Einsamkeit, in der er sich wiedergefunden hat, die wird mit diesem einen Wort aufgehoben. Gott sagt zu ihm, ich werde dich nie verlassen. Also ein Wort gegen die Angst. Und es ist Nacht und da ist ein Funkeln und Engel und Leuchten und Leiter. Und da hört der Jakob diese eine Stimme, von der er ganz genau weiß, das ist die Stimme, die hat das erste und die hat auch das letzte Wort. Und da hört er über sein Leben. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott. Das Land, worauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Osten und Westen, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin bei dir und will dich behüten, wohin du auch ziehst. Und ich will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Das ist alles einfach nur Ermutigung. Wir haben einen Gott, der ermutigt. Und während das dem Jakob vor ungefähr 3500 Jahren zugesagt wird, sehe ich durch dieses Wort auch etwas. Ich sehe vor mir Gott als Zimmermann. Ich sehe, wie er an der Himmelsleiter baut, um zu uns Menschen zu kommen und sie zu ihm. Und diese Himmelsleiter hat viele Sprossen. Und manche von diesen Sprossen erkenne ich. Da sehe ich einen Stall in Bethlehem. Ich sehe einen Prediger, der Kranke heilt. Ich sehe einen Mann mit einer Dornenkrone und einem Purpurmantel. Und ich höre, wie an der Leiter gezimmert wird, höre Hammerschläge, die Nägel in Hand und Holz treiben. Ich höre Schmerzensschreie. Ich sehe ein dunkles Grab, einen weggewälzten Stein. Und ich höre die Stimme, die Jakob damals fragte und sagte und sie fragt, was weinst du? Und so wird für uns, aber zuerst damals für Jakob, aus dem Abend der Angst und der Nacht der Begegnung, der Morgen des Gebetes. Denn sein Traum, er wandert mit in den Tag. Sein Traum wandert mit ihm durch seine Lebensräume. Und wir schauen dorthin und fragen, na ja, jetzt ist wieder Alltag, wie wird's denn mit dem Jakob weitergehen? Dieser Jakob, der wird bestimmt keinen Heiligenschein tragen. Seine Zukunft wird bestimmt kein Blütenteppich sein. Der Streit mit seinem Bruder ist nicht ausgefochten. Das wird erst nach 20 Jahren geschehen. Aber er hat gehört, vertraue Gott. Und er entschließt sich, sein Leben nicht mehr auf sich und seine Welt sich zu bauen, sondern auf die Zusage Gottes. Und weil er das ernst meint, nimmt er als Zeichen einen Stein, am Abend der Angst noch krampfhaft umklammert, begießt ihn mit Öl und legt ihn oben auf ein von ihm errichtetes Steinmal. So, deine Waffe Abend wird am Morgen zum Altar. Sprich, deine Angst wird zur Anbetung. Damit ist die Flucht zu Ende. Der kann getrost die Schwelle ins Neue übertreten, weil er mit Gott geht. Und so schnürt er sein Ränzchen und wandert in die aufgehende Sonne. Amen.